Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Heute ist der heißeste Tag des Sommers, jedenfalls bisher. Aber wenn ihr diese Folge hört, sollten wir die ganz große Hitze überstanden haben. Vorerst. Gesprächsthema Nummer 1 war in diesen Tagen der Delfin, der am Samstag am Hauptstrand wortwörtlich zwischen den Beinen der Badegäste umherschwamm. Das war schon ein ganz besonderer Anblick. Ich habe das Video auf Instagram und Facebook gepackt. Schaut doch mal vorbei. Und bevor wir in die Woche reingehen, eine Frage, die ich in den letzten Tagen öfter gehört habe. Warum wird die Weltmeisterschaft hier kaum irgendwo auf Großleinwänden übertragen? Etwa, weil Italien nicht dabei ist? Nein, der Grund ist ganz banal, wie mir Pino bestätigte. Die Anstoßzeiten sind so spät, dass gerade jetzt in der K.O.-Runde, wenn die Spiele in die Verlängerung oder bis ins Elfmeterschießen gehen, die Wirte gegen tausenderlei Auflagen verstoßen würden, abgesehen davon, dass sie auch selbst gern zusperren und nach Hause gehen wollen. Klar, wäre Italien dabei, hätte man vermutlich zumindest für die Italienspiele eine Lösung gefunden. Bevor wir in die Woche reingehen, vorab mein österreichisches Lieblingswort. Die Hitzewatschen. Also zum Beispiel das, was einem widerfährt, wenn man aus einem heruntergekühlten Raum hinaus in die Hitze tritt. Watschen ist sowieso ein besseres Wort als die norddeutsche Ohrfeige. Denn Watschen klingt ja schon wie das, was passiert. Der große Mark Twain hat sich mal über die deutsche Sprache lustig gemacht. Viele Wörter, die Schlimmes ausdrücken, würden ganz harmlos klingen. Zum Beispiel das Wort Gewitter, das eher an Vogelzwitschern erinnert. Da sei der englische Thunderstorm doch viel grollender. An der Watschen hätte Mark Twain aber seine Freude gehabt, ganz sicher. Jetzt aber rein in die Folge. Was erwartet euch? High-Alarm vor Kroatien. 400 Euro Strafe für E-Rollerfahrer. Ein OnlyFans-Model in Venedig hat Ärger mit dem Finanzamt. Tempel statt Bomben. Chaos bei den Fremdenführern. Kollabierende Kinder aus Österreich.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Gleich zur Hitzewatschen. In Lignano Sabbiadoro haben die Temperaturen zu Beginn einer Projektwoche für einen größeren Rettungseinsatz gesorgt. Letzte Woche kollabierten 19 Jugendliche aus Österreich am Strand. Die 15- und 16-Jährigen waren erst am Vormittag in dem Badeort angekommen und direkt ans Meer gegangen. Bestimmt aus einem schön aufgeheizten Bus. Wer kann es ihnen verdenken? Die Folge? Mehrere Stunden in der prallen Sonne bei Temperaturen von bis zu 35 Grad. Nach ersten Informationen fehlte es dabei sowohl an ausreichend Sonnenschutz als auch an genügend Wasser. Angeblich stand außerdem ein Sportprogramm auf dem Plan. Puh. Für die Rettungskräfte bedeutete das einen Großeinsatz. Krankenwagen aus Lignano und Latisana sowie ein Notarzt rückten an. Bei 19 Jugendlichen wurden Anzeichen eines Hitzeschlags festgestellt. 9 von ihnen mussten zur Beobachtung in die Erste-Hilfe-Station von Sabbiadoro gebracht werden. Die übrigen 10 konnten nach einer ersten Behandlung wieder in ihre Unterkunft zurückkehren. Unklar ist bislang, warum es überhaupt zu einer solchen Situation kommen konnte. Besonders interessant ist dabei ein Beitrag einer Mutter in sozialen Medien. Sie schreibt, die Jugendlichen hätten 4 Stunden lang ohne Pause, Schatten oder ausreichende Trinkmöglichkeiten Sport direkt am Wasser betrieben. Außerdem seien externe Trainer engagiert gewesen, während die Lehrkräfte nicht vor Ort gewesen seien. Gute Nachricht zum Schluss, allen geht es wieder besser. Für den Rest der Projektwoche dürfte klar sein, Schatten, Sonnencreme und ausreichend Wasser sind bei dieser Hitze keine Empfehlung, sondern Pflicht. Also meine Meinung dazu, die Kinder waren 15 und 16, nicht 8. Ein kleines bisschen Eigenverantwortung darf man ihnen eigentlich zutrauen. Andererseits, wenn ich daran denke, was ich mit 16 für einen Quatsch gemacht habe, die Betreuer haben jedenfalls ganz sicher versagt. Bin gespannt, ob das alles noch ein Nachspiel hat. 400 Euro. Es hagelt Watschen. Mal sehen, wie oft ich das Wort in dieser Folge noch unterbringe. In Cervignano macht die Stadtpolizei ernst mit den neuen Regeln für E-Scooter. Seit Anfang des Jahres gelten in ganz Italien verschärfte Vorschriften. Ich habe berichtet. Und die ersten Konsequenzen lassen nicht lange auf sich warten. Wer ohne Kennzeichen oder ohne Helm unterwegs ist, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Im Extremfall bis zu 400 Euro. Nach Angaben der Behörden wurden bereits 11 Bußgelder verhängt. In einem Fall wurde sogar ein Fahrzeug beschlagnahmt, weil der Elektromotor die zulässige Leistung überschritten hat. Die Beamten kontrollieren also nicht nur das Vorhandensein des Kennzeichens, sondern auch die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Die Gemeinde betont, dass sie zunächst auf Aufklärung gesetzt habe. Ende 2025 fanden Informationsveranstaltungen statt, bei denen die Bürger über die neuen Regeln informiert wurden. Erklärt wurden unter anderem die Anforderungen an Kennzeichnung, Sicherheitsausrüstung und das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Jetzt folgt die Phase der Durchsetzung. Also eine Warnung für alle Urlauber, die mit E-Scootern an der oberen Adria unterwegs sind. Besonders häufig stellen die Beamten Verstöße wie überhöhte Geschwindigkeit, Fahrten auf Gehwegen, Fahren entgegen der Fahrtrichtung oder die Nutzung von E-Scootern durch Kinder unter 14 Jahren fest. Auch fehlende Beleuchtung, Klingel oder Reflektoren werden geahndet. Ein weiterer Schwerpunkt sind technisch veränderte Fahrzeuge. Werden E-Scooter so getunt, dass sie schneller sind als erlaubt, können sie rechtlich als andere Fahrzeugart eingestuft werden. Dann drohen nicht nur höhere Strafen, sondern auch die Beschlagnahmung. Ab Mitte Juli kommt außerdem ein weiteres Muss hinzu. Für E-Scooter ist dann eine Haftpflichtversicherung vorgeschrieben. Die Behörden wollen damit die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen und gleichzeitig für mehr Klarheit bei Unfällen sorgen. Die Botschaft aus Cervignano ist eindeutig. Die Zeit der lockeren Kontrollen ist vorbei. Wer mit dem E-Scooter unterwegs ist, sollte sich mit den neuen Vorschriften vertraut machen. Sonst kann die Fahrt schnell deutlich teurer werden als geplant. Und das gilt auch für Grado, Lignano, Bibione, Jesolo und alle sonstigen Urlaubsorte in Italien. In Venedig gibt's wenige E-Scooter. Dafür diese Meldung. Model verdiente auf OnlyFans schwarz. In Venedig ist die Finanzpolizei einer erfolgreichen OnlyFans-Kreatorin auf die Spur gekommen. Die junge Frau aus Osteuropa, noch keine 30 Jahre alt, soll über mehrere Jahre hinweg 422.000 Euro verdient haben, ohne diese Einnahmen jemals zu versteuern. Die Frau war auf verschiedenen Social-Media-Plattformen aktiv und hatte sich eine beachtliche Reichweite aufgebaut. 350.000 Follower und mehr als 73 Millionen Aufrufe ihrer Inhalte. Wow, das schaffe ich mit meinen Italien-Bildern nicht. Vielleicht sollte ich mich mal knapper anziehen. Sie nutzte Instagram und andere Kanäle, um Abonnenten auf kostenpflichtige Plattformen für Erwachsene zu lenken. Darunter vor allem OnlyFans. Wir alle wissen, was OnlyFans ist, richtig? Die Ermittlungen der Guardia di Finanza liefen seit Anfang 2024. Mithilfe von Daten, die digitale Plattformen aufgrund neuer EU-Regeln an die Steuerbehörden melden müssen, konnten die Beamten die Einnahmen der Influencerin rekonstruieren. Das Ergebnis: 422.000 Euro wurden nie gegenüber dem Fiskus angegeben. Neben den ausstehenden Steuern werfen die Behörden der Frau auch die Nichtzahlung von Sozialabgaben vor. Zusätzlich ist in Italien eine Sonderabgabe auf die Produktion und Vermarktung pornografischer Inhalte fällig. Ein Zuschlag von 25%. Interessante Sondersteuer. Der Fall ist kein Einzelfall. Erst vor wenigen Wochen wurde in der Provinz Rovigo ein ähnlicher Fall bekannt. Dort sollen über mehrere OnlyFans-Profile 570.000 Euro an Einnahmen nicht ordnungsgemäß versteuert worden sein. Die Botschaft der Ermittler ist klar. Auch auf Plattformen wie OnlyFans gelten dieselben steuerlichen Regeln wie in jedem anderen Geschäft. Wer Geld verdient, muss es deklarieren. Vom Delfin hatten wir es, gehen wir zum Hai. Weißer Hai? Fragezeichen. Rätselraten um Haisichtung an der Adria. Vor der kroatischen Insel Var sorgte in der Vorwoche eine spektakuläre Haisichtung für Aufsehen. Ein großes Tier tauchte plötzlich neben einem Boot auf und wurde von den Insassen gefilmt. Die Aufnahmen verbreiteten sich rasch in sozialen Netzwerken und lösten eine Debatte darüber aus, um welche Haiart es sich handeln könnte. Zunächst vermuteten Beobachter einen weißen Hai. Experten und zahlreiche Nutzer widersprachen jedoch schnell. Nach Auswertung der Videoaufnahmen spricht vieles dafür, dass es sich um einen Kurzflossen-Makohai gehandelt hat. Der Kurzflossen-Makohai zählt zu den schnellsten Haien der Welt. Er kann Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern erreichen und jagt vor allem Fische wie Thunfische und Schwertfische im offenen Meer. Also, irgendwie beruhigen mich diese Informationen nicht. Er jagt Fische, die 2-3 Meter groß werden können, und er ist doppelt so schnell wie der weiße Hai? Im Mittelmeer kommt die Art zwar vor, Sichtungen in Küstennähe sind jedoch vergleichsweise selten. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Hai mit hoher Geschwindigkeit um das Boot kreist. In der Nähe wurde zudem ein stark verletzter großer Fisch entdeckt, vermutlich ein Schwertfisch. Beobachter vermuten, dass der Hai möglicherweise seine Beute verteidigte. Meeresbiologen betonen, dass Begegnungen mit Haien in der Adria außergewöhnlich bleiben. Zwar leben dort rund 30 Haiarten, so viel zum Thema Dinge, die man eigentlich gar nicht so genau wissen will, doch die meisten halten sich fern der Küste auf und meiden den Kontakt mit Menschen. Die Sichtung vor Hvar zeigt dennoch, dass die Adria ein vielfältiger Lebensraum für große Meeresräuber ist. Für Badegäste besteht nach Einschätzung von Experten jedoch kein Anlass zur Sorge. Angriffe sind extrem selten und der Makohai gilt nicht als typische Gefahr für Schwimmer in Küstennähe. Ich freue mich jedenfalls über das flache und deswegen garantiert haifreie Wasser in Grado. Im Wasserpark ist es sogar noch sicherer. Jesolo plant jetzt sein eigenes totes Meer. Wer schon immer einmal schwerelos im Wasser treiben wollte, ohne dafür nach Jordanien oder Israel zu reisen, im Moment sowieso keine gute Idee, könnte bald in Jesolo fündig werden. Der Wasserpark Caribe Bay hat nämlich eine neue Attraktion angekündigt. Das Projekt trägt den Namen Agua Azul und soll 2027 eröffnet werden. Herzstück wird ein Becken mit besonders hohem Salzgehalt sein. Die Idee: Besucher sollen ähnlich wie im Toten Meer fast mühelos auf der Wasseroberfläche schweben können. Caribe Bay gehört seit Jahren zu den meistbesuchten Freizeitparks Italiens und investiert regelmäßig in neue Attraktionen. Mit dem Salzwasserbecken wollen die Betreiber nun Wellness- und Erlebnispark miteinander verbinden. Nein, das ist keine Werbung. Ich bin kein Freund von Wasserparks, aber dieses Salzwasserbecken fände ich schon ganz schick. Der Park setzt dabei auf einen Trend, der weltweit immer beliebter wird: Entspannung statt Adrenalin. Okay, damit haben sie mich wieder. Während Achterbahnen und Wasserrutschen natürlich bleiben, sollen künftig auch Erholungssuchende auf ihre Kosten kommen. Neben Strand, Nachtleben und Familienangeboten kommt nun also auch ein Hauch von Nahem Osten an die obere Adria. Der Salzgehalt der Lagune von Grado schwankt ja auch stark und ich habe es einmal erlebt im letzten Jahr, dass das Wasser so salzig war, dass du dich wortwörtlich hinlegen konntest. Das war ein wahnsinnig tolles Gefühl. Ich glaube, ich bin fast eine Stunde im Wasser geblieben, einfach treibend mit geschlossenen Augen an der Oberfläche. Komisch, dass sich keiner mal erkundigt hat, ob ich überhaupt noch lebe. Und noch eine Meldung aus Jesolo. Ja, die Stadt gibt echt Gas, das muss man sagen. Das habe ich in den letzten Jahren wirklich gemerkt. Jesolo kann nicht nur Strand- und Wasserpark. Die Stadt wurde jetzt bereits zum 8. Mal mit der höchsten Auszeichnung der italienischen Fahrradvereinigung geehrt. Verliehen wurden erneut 4 sogenannte Bike-Smile-Symbole, die höchste Kategorie für fahrradfreundliche Gemeinden in Italien. Bewertet werden dabei die Qualität der Radwege, die Sicherheit im Straßenverkehr, die Anbindung touristischer Strecken und Maßnahmen zur nachhaltigen Mobilität. Jesolo investierte in den vergangenen Jahren ordentlich und baute oder modernisierte zahlreiche Kilometer Radwege. Viele Urlauber nutzen inzwischen lieber das Fahrrad als das Auto. Besonders im Sommer zeigt sich der Erfolg dieses Konzepts. Tausende Gäste bewegen sich entlang der Küste oder durch die Lagunenlandschaft auf zwei Rädern. Die Stadt sieht darin nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz, sondern auch einen wirtschaftlichen Vorteil. Fahrradtouristen gelten als besonders attraktive Gäste, weil sie häufig länger bleiben und regionale Angebote nutzen. Echt clever. Mit dem Rad fährst du einfach nicht weit weg. Jesolo bestätigt also seinen Ruf als eine der fahrradfreundlichsten Destinationen Italiens. Und für uns ist das eine nette Erinnerung daran, dass Urlaub an der Adria längst nicht mehr nur aus Liegestuhl und Sonnenschirm besteht. Das gilt für die gesamte obere Adria. Hier in Grado wird ja auch gerade fleißig an einem Radweg gebaut. Was nämlich auch noch hinzukommt, alles ist hier schön flach. Jetzt was ganz anderes und eine sehr italienische Meldung. Chaos bei Fremdenführerprüfungen. Kandidaten schlagen Alarm. Wer in Italien künftig offiziell als Fremdenführerin oder Fremdenführer arbeiten möchte, muss derzeit starke Nerven mitbringen. Denn bei den landesweiten mündlichen Zulassungsprüfungen häufen sich Berichte über Pannen, organisatorisches Chaos und unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe. Eigentlich sollte das Verfahren nach der schriftlichen Prüfung vom 5. Juni nun in seine entscheidende Phase gehen. 7.850 Bewerberinnen und Bewerber müssen bis Anfang September noch die mündlichen und fachpraktischen Prüfungen absolvieren. Doch statt eines reibungslosen Ablaufs berichten zahlreiche Kandidaten von technischen Problemen, verschobenen Terminen und teilweise haarsträubenden organisatorischen Fehlern. So erzählt eine Bewerberin, sie habe sich morgens um 8:30 in die Online-Prüfungsplattform eingeloggt und bis 5:30 abends vor dem Computer ausgeharrt, ohne überhaupt geprüft zu werden. Obwohl ihr Computer zuvor alle technischen Tests bestanden hatte, konnte das System offenbar keine stabile Verbindung herstellen. Am Ende des Tages wurde die Sitzung einfach geschlossen. Prüfung, Fehlanzeige. Bevor wir weiter von diesem Chaos berichten, vorab ein wichtiger Einschub. Moment mal, so strenge Prüfungen, um ein Fremdenführer zu werden? Ja, der Beruf des Fremdenführers ist in Italien einer der am stärksten reglementierten Tourismusberufe Europas. Das hat historische, kulturelle und wirtschaftliche Gründe. Erster Grund, Schutz des kulturellen Erbes. Italien besitzt mit Abstand die meisten UNESCO-Welterbestätten weltweit und Millionen von Kunstwerken, historischen Monumenten und archäologischen Stätten. Der Staat findet, dass Besucher korrekt informiert werden sollen. Deswegen dürfen Führungen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Zweiter Grund, Verbraucherschutz. Touristen sollen darauf vertrauen können, dass ein Fremdenführer über Geschichte, Kunstgeschichte, Archäologie und Geografie Bescheid weiß und Fremdsprachen beherrscht. Die neue nationale Prüfung umfasst deshalb einen schriftlichen Test, eine mündliche Prüfung und eine fachpraktische Prüfung. Dritter Grund, Schutz eines Berufsstandes. Typisch Italien. In Italien leben tausende Menschen ausschließlich von ihrer Tätigkeit als lizenzierte Fremdenführer. Berufsverbände haben sich über viele Jahre gegen sogenannte Abusivi, also illegal tätige Fremdenführer, eingesetzt, weil diese ohne Ausbildung und ohne die gleichen Verpflichtungen arbeiten. Und was passiert, wenn man ohne Lizenz Führungen anbietet? Das ist in Italien keine Bagatelle. Wer gewerbsmäßig Führungen durchführt, ohne die vorgeschriebene nationale Qualifikation zu besitzen oder registriert zu sein, bekommt Ärger. Empfindliche Geldbußen, die je nach Fall mehrere tausend Euro erreichen können, sofortige Untersagung der Tätigkeit, gegebenenfalls Beschlagnahme von Arbeitsmaterial oder Anzeige bei den zuständigen Behörden. Und was ist mit den Reiseleitern? Ja, hier wird es wirr. In Italien wird streng unterschieden zwischen Guida Turistica, Fremdenführer, der erklärt Kunstwerke, Museen, Kirchen, Ausgrabungen und historische Städte. Dafür ist die staatliche Lizenz erforderlich. Und Accompagnatore Turistico, Reisebegleiter. Begleitet Reisegruppen organisatorisch während einer Rundreise, kümmert sich um Hotels, Transfers und den Ablauf. Das darf er. Er darf aber keine fachkundigen Führungen an Museen oder Denkmälern übernehmen. Was ist mit privaten Stadtführungen? Ja, wenn ihr Freunden oder Familienmitgliedern eure Lieblingsstadt zeigt, ist das selbstverständlich erlaubt. Problematisch wird es, sobald ihr gegen Bezahlung oder gewerblich Stadtführungen anbietet, etwa über Airbnb Experiences, Get Your Guide oder auf eigene Rechnung. Dann geltet ihr rechtlich als Fremdenführer und benötigt grundsätzlich die entsprechende Zulassung. Hätten wir das auch geklärt. Weiter zum Prüfungschaos. Wer beispielsweise Deutsch als Prüfungssprache gewählt hatte, musste feststellen, dass der zuständige Sprachprüfer plötzlich nicht mehr verfügbar war. Die Folge: Vertagung auf unbestimmte Zeit. Noch kurioser verlief der Fall einer Kandidatin, die Spanisch gewählt hatte, aber kurzerhand einer englischen Prüfungskommission zugeteilt wurde. Auch sie musste die Prüfung abbrechen. Ähnliche Berichte gibt es auch für Französisch, Russisch und weitere Fremdsprachen. Besonders kritisch sehen viele Bewerber jedoch die Unterschiede zwischen den einzelnen Prüfungskommissionen. Nach Angaben des landesweiten Komitees Guide Future scheint jede Kommission ihre eigenen Spielregeln zu haben. Willkommen in Italien. Bei einigen Kommissionen wählen die Kandidaten eine Zahl zwischen 1 und 300. Dahinter verbergen sich jeweils 5 Themen oder Sehenswürdigkeiten. Manchmal darf anschließend eines dieser Themen frei vorgestellt werden. In anderen Kommissionen müssen dagegen mehrere oder sogar alle Themen beantwortet werden. Auch die Art der Fragenauswahl unterscheidet sich. Mal zieht der Kandidat selbst, mal übernimmt die Kommission die Auswahl. Für Francesca Panutti, die Vorsitzende des Komitees Guide Future, ist genau das der eigentliche Kern des Problems. Nicht einzelne Pannen seien entscheidend, sondern die Tatsache, dass unterschiedliche Kandidaten unter unterschiedlichen Bedingungen geprüft werden. Dadurch gerate die Chancengleichheit des gesamten Auswahlverfahrens in Gefahr. Hinzu kommen kurzfristige Absagen. Mehrere Bewerber berichten, sie hätten berufliche Termine abgesagt oder lange Wartezeiten in Kauf genommen, nur um kurz vor oder sogar während der Prüfung zu erfahren, dass der Termin verschoben werde. Teilweise mussten bereits begonnene Prüfungen, das hatten wir, wegen fehlender Sprachprüfer abgebrochen werden. Neue Termine gibt es in vielen Fällen bislang nicht. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Transparenz. Das Komitee bemängelt, dass kaum nachvollziehbar sei, welche Kandidaten die Prüfungen bestehen und welche nicht. Dadurch lasse sich nur schwer überprüfen, ob alle Kommissionen tatsächlich nach denselben Maßstäben bewerten. Das italienische Tourismusministerium hat sich bislang nicht zu den Problemen geäußert. Die Prüfungen laufen planmäßig noch bis zum 1. September weiter. Planmäßig, naja. Ob bis dahin mehr Klarheit in das Verfahren kommt, bleibt abzuwarten. Ich bleibe dran. Fest steht wohl, für viele angehende Fremdenführer ist derzeit nicht nur das Prüfungswissen entscheidend, sondern auch ganz viel Geduld.
Die italienische Weisheit.
Eure Lieblingsrubrik passt gut zum Thema, alles über die Sehenswürdigkeiten zu lernen. Vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre. Lebe, als würdest du morgen sterben, lerne, als würdest du ewig leben. Schön. Weiter mit den Nachrichten. Sie suchten Bomben und fanden einen Tempel. In Norditalien wollten Bauarbeiter eigentlich nur sicherstellen, dass unter einer künftigen Straße keine Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegen. Vor dem Bau einer neuen Straße zwischen Borgo Veneto und Carceri in der Provinz Padua ist, wie in vielen Teilen Norditaliens, routinemäßig eine Kampfmittelsondierung vorgeschrieben, wegen der vielen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Poebene war 1944 und 1945 Schauplatz zahlreicher Luftangriffe auf Verkehrswege, Brücken und militärische Infrastruktur. Bevor schwere Baumaschinen zum Einsatz kommen, wird der Untergrund deshalb auf nicht explodierte Bomben untersucht. Doch statt einer Bombe stießen die Arbeiter auf etwas, das 2500 Jahre älter war. Unter der Erde bei Ponzo, südwestlich von Venedig, kamen die Überreste eines gewaltigen Heiligtums aus dem 5. Jahrhundert vor Christus zum Vorschein. Aus einer reinen Sicherheitsmaßnahme wurde innerhalb weniger Stunden eine archäologische Sensation. Je weiter die Fachleute gruben, desto spektakulärer wurde der Fund. Sie legten die Fundamente mehrerer Tempelbauten frei. Einer davon war offenbar ein sogenannter Peripteraltempel, also ein Tempel, der an allen vier Seiten von einer Säulenreihe umgeben war. Wieder ein neues Wort gelernt. Peripteraltempel. Puh, zweimal unfallfrei. Außerdem fanden die Archäologen zahlreiche beschriftete Steinblöcke. Einige tragen lateinische Inschriften, viele aber sind in der Sprache der Veneter verfasst, jenes Volkes, das lange vor den Römern im Nordosten Italiens lebte und über die wir sehr, sehr, sehr wenig wissen. Besonders spannend, viele dieser Steine wurden Jahrhunderte später von den Römern erneut verbaut. Das zeigt, dass der Ort offenbar nicht einfach aufgegeben wurde. Vielmehr blieb er über Generationen hinweg ein bedeutendes religiöses Zentrum. Für die Archäologen ist das ein Glücksfall. Über die religiösen Bräuche der Veneter ist bislang nur wenig bekannt. Jeder neue Fund hilft dabei, das Leben dieser vorrömischen Kultur besser zu verstehen. Und so wurde aus einer routinemäßigen Bombensuche eine Zeitreise von mehr als 2,5 Jahrtausenden. Statt Sprengstoff fanden die Arbeiter ein Fenster in die Frühgeschichte Italiens. Und die Ausgrabungen sind noch längst nicht abgeschlossen. Jetzt kommen wir zu zwei Hörerzuschriften, die zeigen, dass Bücher richtig was bewirken können. Sogar die große Liebe. Ich werde es ordentlich anonymisieren. Also, lieber Stefan, ich muss dir eine Geschichte mit Happy End erzählen. Der Mann in meinem Leben hat mich noch nie nach Grado begleitet. Das war immer so eine komische Situation zwischen uns beiden. Er wollte nicht. Jedenfalls habe ich wie jedes Jahr meinen Urlaub gebucht und war ich. Und dann war ich ganz überrascht, als er sagte, er käme nach. Naja, ich musste ehrlich sagen, es hat mich natürlich auch immer ein bisschen nervös gemacht. Ich will ihm alles zeigen und es muss natürlich alles besonders schön sein. Als dein Buch Espresso unter Sternen herauskam, habe ich das natürlich sofort gekauft. Es lag dann in meinem Wohnzimmer. Und er hat mich dann gefragt, ob es denn andere Bücher von dir gäbe, die er lesen könne. Nun, er ist jetzt bei Meine Bar in Italien. Und eines Abends lagen wir dann im Bett und haben unsere Bücher in der Hand gehabt. Plötzlich ein tiefer Seufzer. Jetzt freue ich mich schon so auf Grado. Dank deinem Buch. Ja, deine Bücher machen Gusto auf Grado. Herrlich. Du kannst dir gar nicht vorstellen, welche Steine mir darunter gefallen sind. Grado ist ja mein Wohlfühlort und natürlich hätte ich es sehr gern, wenn es ihm auch ans Herz wachsen würde. Dann hat er mich noch gefragt, ob wir zu Pino mit dem Fahrrad fahren können. Habe ich schmunzelnd gesagt, nein, können wir nicht. Wir können zu Fuß gehen. Es liegt um die Ecke. Jetzt freue ich mich schon sehr auf unseren Urlaub. Ach, wie schön. Noch eine Mail. Lieber Stefan, ich bin ja eigentlich nicht so die große Schreiberin, das überlasse ich viel lieber dir, aber ich habe gerade mit Sand unter den Zehen, allerdings leider noch kein Gradeser, das dauert noch 3 Wochen, den Impuls, dir unbedingt was mitteilen zu müssen. Mein Schatz und ich sind jetzt seit Monaten innamorati und du hast da schon in der Anfangsphase einen großen Einfluss gehabt. Er und ich haben uns online kennengelernt und zuerst war ich total geflasht von seinem Foto, aber dann zweite Nachricht von ihm mit einer Buchempfehlung von dir. Ich bin sofort brav ins Buchgeschäft gelaufen und habe dein Buch nach Rücksprache beim Buchhändler in der Philosophieabteilung gesucht und gefunden. Beim ersten Reihenlesen in dein Werk Meine Bar in Italien wusste ich, ein Mann, der so ein Buch empfiehlt und italophil ist, kann gar nicht so verkehrt sein. Und wenige Tage später hatten wir unser erstes Date und waren auch schon gemeinsam auf einer Lesung von dir. Ach, wie schön. Da seht ihr mal, was Bücher bewirken können. Toll, 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 toll. Und hier kommt noch eine schöne Zuschrift, diesmal ohne Liebe, von Waltraud. Ich lese gerade Espresso unter Sternen. Sensationell. Mir als Germanistin und Historikerin gefällt ihr Schreibstil sowas von gut. Ich habe bereits 2 weitere Bücher an Italien-Liebhaber verschenkt. Beste Grüße. Wow, das Lob zählt ja dreifach. Von einer Leserin, einer Germanistin und einer Historikerin. Danke. Viele von euch haben das Buch schon, aber ihr wisst ja, was Buchbloggerin Lisa Buddensieg geschrieben hat. Ein traumhaft schöner Schreibstil und ganz viel Bella Italia. Ich bin selten so entspannt nach einer Lektüre gewesen wie nach diesem Buch. Wer immer in eurem Umfeld ein bisschen Entspannung gebrauchen kann, schenkt ihm Espresso unter Sternen. Und noch mal zum Buch, nicht zu meinem. Hier kommt eine Leserzuschrift auf die vorletzte Folge, als ich das Kinderbuch Cuore empfohlen habe, um damit Italienisch zu lernen. Hallo, lieber Stefan Maywald, eben hörte ich die aktuelle Podcast-Folge. Wie immer sehr interessant und informativ. Wir werden in unserem Volkshochschulkurs nach der Sommerpause das Kinderbuch Per questo mi chiamo Giovanni von Luigi Garlando lesen. Das gibt es von Reklam mit deutschen Worterklärungen. Tanti cari saluti e buon fine settimana.
Die italienische Zahl.
In diesem Fall ist es eher die italienische Nichtzahl. Denn Madonna sagte den Film über ihr Leben ab. Ich hatte ein außergewöhnliches Leben, dafür brauche ich ein höheres Budget. Die Queen of Pop hat erklärt, dass die geplante Filmografie über ihr Leben, Hollywood spricht von Biopic, von Universal wegen finanzieller Differenzen auf Eis gelegt wurde. Auch eine geplante Netflix-Serie kommt nicht zustande. Ein außergewöhnliches Leben braucht ein außergewöhnliches Biopic, davon ist Madonna überzeugt. Die Sängerin erklärte, dass der seit Jahren geplante Film über ihr Leben gescheitert sei, weil sie sich mit Universal nicht auf das Budget einigen konnte. Madonna heißt eigentlich Luise Veronica Ciccone und ist vermutlich die bekannteste Italo-Amerikanerin. Ihr Vater war Automechaniker und stammte aus den Abruzzen. Dass Madonnas Leben und Karriere außergewöhnlich waren und die Musikgeschichte nachhaltig geprägt haben, bestreiten nur wenige. Dennoch war das Hollywood-Studio offenbar nicht bereit, die von der Sängerin geforderte Summe bereitzustellen. Ursprünglich sollte sie selbst Regie führen, das Drehbuch war zunächst gemeinsam mit der Autorin Diablo Cody geplant. Madonna berichtete, sie habe vorgeschlagen, die Produktion nach Serbien zu verlegen, um Kosten zu sparen. Das Studio habe diesen Vorschlag jedoch abgelehnt. Vielleicht haben sie nicht an mich geglaubt, sagt Madonna. Wir glauben nicht, dass du länger als 4 Tage in Serbien bleiben würdest, sagte das Studio. Na, das könnte ich mir auch vorstellen. Für die Hauptrolle war bereits Julia Garner ausgewählt worden, die sich in einem Riesencasting durchgesetzt hatte. Bitter auch für sie. Der Arbeitstitel des Films lautete Who's That Girl? Doch nicht nur das ambitionierte Kinoprojekt scheiterte aus finanziellen Gründen, auch eine autobiografische Serie für Netflix wurde letztlich nicht verwirklicht. Schade, das wäre eine schöne Zeitreise in die 80er Jahre gewesen. Netflix hat mich kontaktiert, um eine Serie zu produzieren, erzählte Madonna. Es war ein langer und komplizierter Prozess, weil ich das Drehbuch, das ich mit Universal geschrieben hatte, nicht verwenden konnte, es sei denn, ich hätte es zu einem völlig überhöhten Preis zurückgekauft, obwohl ich es selbst geschrieben habe. Jedenfalls, das Selbstbewusstsein möchte ich mal haben, einen Film über mein Leben abzulehnen, weil das Budget zu klein ist. Respekt. So. Das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Apropos abonnieren, abonniert oder folgt auch diesem Podcast und empfehlt ihn gern an gute Freundinnen und Freunde weiter. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald und immer schön deutsche Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.